Hallo und herzlich willkommen zu Wissenschaftlich ganzheitlich. Mein Name ist Dr. Rebecca Humann. Ich bin Tierärztin und das ist mein Podcast zum Thema Tiergesundheit durch Ernährung, Haltung und Therapie. Ein kurzer Disclaimer vorab. Leider hat bei dieser Aufnahme mein schlechtes Technikkammer zugeschlagen, weswegen die Audioqualität etwas schlechter ist, als du es sonst gewöhnt bist. Ich hoffe, du kannst es verzeihen und die nächste Folge wird sicherlich von der Tonqualität wieder besser. Danke dir trotzdem fürs Reinhören. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie du Green Flags bei der Tierarztwahl erkennst, aber auch andersrum aus der Brille der TierärztInnen-Sicht, wie wir Green Flags für die Tierbesitzenden einordnen würden. Und dafür habe ich einen Special Guest virtuell zu Besuch, und zwar die wundervolle Kim Hege. Ihr kennt sie sicherlich von Instagram, da ist sie weitaus prominenter als ich. Aber vielleicht mag sie noch mal ein paar Worte dazu sagen, was sie macht, wer sie ist.
Ich bin Kim Hege, ich bin Tierärztin und habe einen Instagram-Kanal. Weiß gar nicht, nennt man das so, aber auf jeden Fall habe ich einen Instagram-Auftritt. Und ich bin Tierärztin für Kleintiere, wie du auch, und habe meine Zusatzbezeichnung in der Kardiologie und mein Herz schlägt nicht nur für Herzen, sondern auch für Augen. Also auch Augenheilkunde mag ich sehr, sehr gerne und innere Medizin. Und genau, neben der Zusatzbezeichnung habe ich noch den GP Cert Cardiology, also das sind so meine Qualifikationen. Und im Internet rede ich aber sehr wenig über Herzen, weil das die meisten Leute nicht so sehr interessiert wie mich, sondern eher über Allgemeinmedizin und ja, alle möglichen Dinge, die Tierbesitzende vielleicht interessieren könnten.
Ich muss sagen, ich bin ein bisschen fasziniert, weil Cardio war tatsächlich auch so gar nicht mein Thema an der Uni.
Kann ich ganz verstehen.
Und so stand ich immer ein bisschen auf Kriegsfuß. Deswegen großen Respekt, dass du dich da so ein bisschen eingenördet hast.
Ja, ich liebe das Thema. Obwohl da auch immer noch ganz Luft nach oben ist. Also ich lerne immer ganz viel mehr noch. Aber es ist einfach ein tolles Thema. Das Herz ist ein mega cooles Organ.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja nett, wenn jeder quasi so seine Nische hat, wo er sich besonders einfuchst. Da können wir quasi fast schon zum Thema überleiten, weil wir uns heute so ein bisschen damit beschäftigen möchten, worauf können Hunde- und Katzenmenschen achten bei der Tierarztwahl? Was sind eben Green Flags, wo sie positive Kolleginnen und Kollegen erkennen? Und eine Sache ist dabei sicherlich auch eben, und ein dicker Pluspunkt, finde ich, ist es auch immer, wenn die KollegInnen ja so Spezialgebiete haben, mit denen sie sich besonders auskennen, dann aber auch zu anderen KollegInnen vielleicht überweisen in Bereichen, in denen sie nicht so ganz fit sind. Die Tiermedizin entwickelt sich ja immer weiter, immer spezialisierter und ist einfach unmöglich für einen Menschen alles zu wissen. Und wie du gerade schon sagtest, gefühlt haben wir Tierärzte ja immer das Gefühl, oh, es ist immer noch Luft nach oben, man kann noch mehr spannende Sachen lernen und noch mehr spannende Sachen lernen. Und es ist einfach unmöglich, das ja in einem zu fassen.
Ja,
und deswegen war ich sehr happy, dass ich quasi schon früher in der Assistenzzeit mitbekommen habe, dass es einen sehr guten Austausch und Zusammenarbeit mit den unterschiedlich spezialisierten KollegInnen geben kann und es auch für die Hunde- und Katzenmenschen tatsächlich oft auch positiv empfunden wird, wenn man sagt, okay, bis hierhin komme ich und da kannst du dir bei dem oder demjenigen vielleicht Hilfe suchen. Das heißt, das können wir schon mal mit auf unsere Positivliste nehmen, eben mit anderen Kolleginnen zusammenarbeiten und eigene Grenzen kennen. Was ist bei dir so ein Punkt, wo du sagst, da würde ich quasi aus Hunde- oder Katzenmenschen-Sicht drauf achten bei der Praxiswahl?
Ja, tatsächlich Überweisungsqualität, ne? Also das, wie du sagst, auf jeden Fall dann auch überwiesen wird. Auch nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern gerne auch schon, wenn man merkt, okay, das ist gar nicht mein Fachgebiet, das schicke ich lieber weg. Und generell ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man den Besitzern Zusammenhänge erklärt. Also, dass man nicht den Besitzer einfach irgendwie mit, wir machen jetzt XY konfrontiert, sondern dass man auch sagt, hier das und das machen wir an Diagnostik im besten Falle, damit wir das und das vielleicht rausfinden können. Und wenn dann wirklich eine Diagnose steht, dass dann auch die Therapieoptionen erklärt werden und dass auch auf Rückfragen eingegangen wird, damit man eben die Leute nicht so im Regen stehen lässt. Also immer dann, wenn ein Besitzer irgendwie sich alleine gelassen fühlt, sollte er das definitiv ansprechen, dem Tierarzt gegenüber, der Tierärztin gegenüber. Und wenn sich das dann nicht bessert, dann ist es vielleicht auch genau der Zeitpunkt, um sich einen anderen Kollegen, eine andere Kollegin zu suchen.
Es ist ja oft tatsächlich so, dass auch Zeitdruck herrscht in den Praxen. Aber ich kenne auch sehr, sehr viele liebe Kolleginnen, die sich dann trotzdem die Zeit nehmen,
eben die Zusammenhänge zu erklären, eben und zu begründen, was, wie, wo, warum macht. Einfach auch, um so ein bisschen die Ängste und Vorbehalte der Hunde- und Katzenmenschen abzubauen. Und tatsächlich ist das was, was ich auch in den Beratungen immer wieder erlebe, dass je besser man erklärt, warum was wie gemacht werden soll, dass tatsächlich dann die Compliance, also die Mitarbeit der KundInnen deutlich besser wird. Ich muss gestehen, ich habe ja eine totale Luxussituation dabei, dafür, dass ich einfach so viel Zeit habe zu erklären und zu sprechen. Das ist so ein bisschen die Sondersituation. Das ist natürlich klar, dass jetzt in der Haustierarztpraxis nicht eine Stunde über eine Futterumstellung gesprochen werden kann. Aber deswegen ist es super, wenn eben auch da verwiesen wird, wenn da ausführlicher Hilfe benötigt wird, dass es auch dafür eben spezialisierte Kolleginnen oder Kollegen gibt. Genau.
Ja, voll. Aber vor allem, ich finde, auch in der Praxis kann man sich versuchen, die Zeit zu nehmen. Und wenn der Terminplan ganz, ganz voll ist, ist das ja auch nicht schlimm. In den wenigsten Fällen braucht man ja ad hoc in dieser Sekunde die Erklärung. Man kann ja ansonsten auch sagen, okay, wir machen dafür nochmal einen Folgetermin aus, weil gerade ist die Zeit rar aus dem Grund, dass hier super viel los ist. Oder wir telefonieren heute Abend nochmal oder so. Also es gibt ja immer Mittel und Wege. Und es geht ja auch nicht darum, da ein tiermedizinisches Lehrbuch runterzubeten, sondern es geht ja durchaus um die Kurzfassung für die meisten Leute. Ja, niemand soll ja Tiermedizin studieren als Besitzer, sondern man will ja nur die kurzen Zusammenhänge versuchen, knackig zusammenzufassen. Und dafür sollte die Zeit schon da sein, weil das gehört einfach ja mit zu unserem Job.
Genau, und einfach auch dann die Sorgen der Tiermenschen quasi hören und ernst nehmen. Und eben, was du gerade sagtest, mit der Idee, vielleicht nochmal einen gesonderten Termin, einen Gesprächstermin oder so zu machen, ist sicherlich auch für die andere Seite ganz sinnvoll. Ich hatte mal eine sehr süße Kundin, der hatte ich dann erklärt, dass in der Blutprobe rausgekommen ist, dass der Hund die Nierenwerte erhöht hat. Und dann rief sie irgendwie einen Tag später nochmal an und sagte, ich weiß, Sie haben das gestern schon erklärt, aber ich habe nur Nierenwerte gehört. Und dann war ich so aufgeregt, ich habe gar nichts mehr verstanden. Und dann hat sie einfach auch nochmal einen Termin gemacht und haben alles in Ruhe nochmal besprochen.
Ja, das ist ja ganz häufig. Man versteht das ja auch total, gell? Also gerade wenn das alles so komplettes Neuland ist, ist doch total nachvollziehbar, dass dann sowieso, ich glaube, es gab mal eine Studie, ich kann leider keine Zahlen mehr wiedergeben, aber ich meine, dass so maximal ein Drittel der Informationen, die der Tierarzt von sich gegeben hat oder die Tierärztin dann auch wirklich bei den Besitzern angekommen ist in dieser Studie. Ich weiß gar nicht mehr, wie die aufgebaut war, aber ich fand sie ganz interessant. Das heißt, man sollte die Leute ja auch nicht überfluten, aber man sollte eben nicht so geizig sein mit Informationen. Also gerade wenn die Leute motiviert sind und Rückfragen haben, dann ist es wichtig, darauf einzugehen und gegebenenfalls eben ja dann nochmal in einer weniger aufgeregten Situation miteinander darüber zu sprechen.
Genau. Ich finde es auch immer super wichtig, dass die Sorgen und die Themen, die die Hunde- und Katzenmenschen haben, ernst genommen werden. Gerade, ich liebe das immer total, wenn ich so super aufmerksame Hunde- und Katzenmenschen da habe, denen vielleicht auch schon früh subtilere Sachen auffallen, dass dann aber auch so nicht gesagt wird, ach ja, bricht halt ab und zu mal alle 3 Wochen einmal. Das ist schon nicht so dramatisch, sondern wenn die Leute so toll aufmerksam sind und es ansprechen, dass das dann auch ernst genommen wird und wirklich überlegt wird, okay, ne, was können wir machen? Wie können wir rausfinden, woran es hakt? Was wäre normal? Das ist manchmal was, was mich so ein bisschen frustriert, wenn ich so das Feedback bekomme, wir waren jetzt schon irgendwo, haben nach Hilfe gefragt und es wurde irgendwie klein geredet und nachher steckt ja dann doch was dahinter.
Im Worst Case, wenn die Leute wollen, dass wir was abklären, dann können wir es ja einfach machen. Und im Worst Case, in Anführungszeichen, kommt dann nichts bei raus. Ist ja auch gut. Ist ja auch eine wichtige Information. Und dann kann man ja auch das Bauchgefühl und die Sorgen der Leute wieder beruhigen mit diesen Informationen. Also ich verstehe mal gar nicht, da sind wir schon bei der nächsten Green Flag, beziehungsweise jetzt eher bei einer Red Flag, warum einige KollegInnen nicht so gewillt sind, auf die Wünsche der Besitzer einzugehen. Also wenn ein Besitzer sich eine Untersuchung von mir wünscht und selbst wenn ich die in dem Moment nicht für indiziert halte, kann ich die doch trotzdem durchführen. Und ich habe das nicht einmal nur gehabt, dass am Ende dann doch was rauskam, mit dem ich persönlich gar nicht gerechnet hätte, weil ich das Tier anders eingeschätzt hätte, weil die Besitzer eben auf ihr Bauchgefühl gehört haben. Gibt es natürlich auch, ob das da nichts bei rauskommt, aber auch das ist ja eine ganz wichtige Information. Und wenn die Leute es einfach wünschen, dass es abgeklärt wird, ich würde mir ja auch wünschen, wenn ich zum Arzt gehe und sage, mir passiert aktuell XY, dass darauf eingegangen wird und es abgeklärt wird und ich im besten Fall dann beruhigt werde mit, nee, es ist alles gut, aber dann natürlich auch nach der Diagnostik erst.
Ja, definitiv. Und das, also ich hatte es quasi letztens aus Katzenmenschensicht, dass ich mir Sorgen gemacht habe, weil meine Katze 2-mal erbrochen hat. Und ich dachte so, irgendwas stimmt nicht, das kann nicht in Ordnung sein. Und dann hatte ich irgendwie so direkt das Gefühl, vielleicht hat sie irgendwie was verschluckt, weil sie immer so rumkaspert. Mhm. Mir ist aber auch konkret nicht eingefallen. Und dann bin ich zu meinen früheren Chefin gefahren morgens und war so, ich glaube, ich bin bescheuert, aber ich möchte einen Bauchröntgen, weil ich glaube, sie hat einen Fremdkörper. Und alle waren so, hast du was gesehen? Ich so, nein, ich befällt auch nichts ein, was es sein könnte. Und im Endeffekt war es so. Aber ich kann so dieses Gefühl verstehen, weil selbst ich dachte so, nachher machst du dich hier irgendwie komisch, obwohl der Keiler sowas in die Richtung so kommuniziert hat, um Gottes Willen. Aber auch ich bin mit dem Bauchgefühl so, nachher denken sie, du bist komisch, du hättest es besser wissen müssen, weil du übertrieben hast. Mhm. Aber es hat sich ja herausgestellt, dass es tatsächlich so war. Und das hat dann auch nochmal bestätigt, ja, immer auf das Bauchgefühl hören. Und es haben auch alle ernst genommen, es hat keiner was Komisches zu mir gesagt, aber ich kann diese Bedenken der Menschen verstehen, weil ich sie selber einfach auch hatte in dem Moment. Genau, was ich finde auch immer schwierig ist, also auch quasi auf die Red Flag-Seite eher gehört, ist so dieses ein schlechtes Gewissen machen oder Angst mache. Natürlich ist es manchmal wichtig, ziemlich klar was zu kommunizieren, also wenn da irgendwie Therapie verweigert wird oder so, muss man auch deutlicher werden dürfen. Aber ja, wenn man so dogmatisch seine Schiene fährt und dann sagt, ne, wenn das nicht gemacht wird, dann also es einfach überdramatisiert, um sozusagen seinen Weg durchzusetzen.
Ja, und vor allem ganz oft ist es ja dann so, dass entsprechende KollegInnen auch das in Abgrenzung zu anderen KollegInnen machen. Also im Sinne von, wenn du machst, was der und der sagt, dann wird das und das Schlimme passieren. Oder das, was ja ganz häufig der Fall ist, wenn du XY fütterst, dann wird dein Tier auf jeden Fall leiden. Und XY ist dann oft irgendwas, was viele andere KollegInnen empfehlen. Das sind echt Warnsignale, bei denen man ganz schnell rennen sollte, weil wenn das als Werbestrategie gebraucht wird, hat in der Regel das, was dort betrieben wird an Medizin, nicht viel mit evidenzbasierter Medizin zu tun, weil als gute Tierärztin brauchst du das nicht als Werbemittel, in Anführungszeichen. Da brauchst du einfach nur deine Erklärungen und dein Wissen, was du aus sämtlichen Fortbildungen, Weiterbildungen, deinem Studium, evidenzbasierten Studien und so weiter hast und kannst damit einigermaßen die allermeisten Leute abholen. Es gibt natürlich Leute, die wollen gerne so eine Verschwörungstheorie, die wollen gerne das Drama und die wirst du als Tierärztin auch nicht erreichen. Aber letztlich kann ich nur sagen, wenn man als Otto-Normal-Verbraucher auf der Suche nach einem Tierarzt oder einer Tierärztin ist, sollte man nicht zu denjenigen rennen, die Werbung darüber machen, dass sie sich durch ich bin ganz anders abgrenzen. Also dieses Pick-Me-Verhalten ist meistens kein allzu gutes Zeichen.
Ich erinnere mich an ein Reel, wo Angst gemacht wurde vor einer Ultraschalluntersuchung, die nicht invasiv ist.
Ja, ja, richtig.
Einige werden wissen, worum es ging. Das ging ja relativ viral.
Stimmt.
Und auch sowas. Und ich finde, Kompetenz zeichnet sich auch darauf aus, dass man eben auch nicht in Schwarz-Weiß denkt oder in Schwarz-Weiß kommuniziert. Und natürlich, ne, auch wenn so Medikamentenangst besteht oder auch andersrum manche TierärztInnen auf bestimmte Medikamente pochen. Ich finde, das sind beide Seiten, das ist auf beiden Seiten was, was einfach ganz klar kommuniziert werden muss, weil wir haben Therapiemaßnahme XY, die hat die und die Vorteile, die hat die und die Nachteile potenziell.
Genau. Richtig.
Im gemeinsamen Austausch entschieden werden, was für das jeweilige Tier die beste Lösung ist
ganz
in der Situation.
Genau.
Und das ist dann eben oft nicht schwarz und weiß. Das heißt, ich finde es immer sehr angenehm, wenn den Hund- oder Katzenmenschen einfach die Optionen sachlich dargestellt werden mit Vor- und Nachteilen und dann, ne, ein Vertrauensverhältnis da ist, dass man vielleicht gemeinsam passende Lösungen.
Ja, so eine Kommunikation auf Augenhöhe ist einfach wirklich das A und O. Also Tierärzte sind nicht Götter in Weiß, genauso wie Humanmediziner das nicht sind. Genauso sollten sie sich auch nicht präsentieren. Natürlich, wenn die eigene Kompetenz ständig irgendwie in Frage gestellt wird, es gibt ja solche Besitzer und Besitzerinnen, egal wie kompetent man vielleicht am Ende des Tages ist, dann ärgert einen das natürlich irgendwann und dann kann es sein, dass eine gewisse Arroganz zutage tritt, als Feedback quasi zu dem, was TierbesitzerInnen einem immer entgegenbringen. Aber per se geht es ja im Beruf des Tierärztes oder der Tierärztin nicht darum, irgendwas zu beweisen, sondern es geht darum, den Tieren zu helfen. Von daher kann man einfach entspannt miteinander versuchen zu sprechen, trotz der Krisensituation, in der sich die Tierbesitzenden meistens befinden, wenn sie beim Tierarzt sind. Ja, und einfach versuchen, da eben für und wider abzuwägen und ja, miteinander zu sprechen und weder Dinge zu beschönigen, noch Dinge irgendwie, ja, klein oder groß zu reden, einfach realistisch miteinander reden. Das ist immer eine Green Flag auf jeden Fall.
Und wir hatten ja jetzt quasi schon, oder wir haben sehr viel über Kommunikation zwischen Tierarzt, Tiermensch geredet, den tierärztlichen KollegInnen untereinander. Und dann hattest du im Pre-Talk ja noch so einen Punkt, auch so dieser Austausch mit Personen aus anderen Fachkreisen sozusagen, also Tierarzt, Physiotherapeut, Tierarzt, Tierärztin, HundetrainerIn. Auch da ist es von beiden Seiten wichtig, offen miteinander zu kommunizieren und einfach auch offen für einen Austausch sein. Und ehrlich gesagt, dieser Punkt mit, wir möchten kein dogmatisches, religionsähnliches Vorgehen und Denken, finde ich, ist in allen Bereichen eine Green Flag. Also
absolut. Sowohl
bei den Ärzten, Ernährungsberatenden, Physios, Osteos, Trainern.
Voll.
Ja.
100%. Und es kann total gewinnbringend sein, miteinander zu arbeiten. Ne? Also, dass man mit HundetrainerInnen kommuniziert und deren Ideen auch ernst nimmt, weil die sind oft viel besser informiert, als man meinen sollte. Und andersherum ist das natürlich total schön, wenn uns als tiermedizinischem Fachpersonal dann eben auch zugehört und geglaubt wird, ne? Weil Vertrauen ist eben keine Einbahnstraße, das muss schon irgendwie auch auf Gegenseitigkeit beruhen. Ich schätze das total doll mit anderen KollegInnen aus anderen Sparten, also eben vor allem HundetrainerInnen, VerhaltensberaterInnen, Physios und so weiter, zusammenzuarbeiten, weil die ergänzen unsere Arbeit extrem gut, ne? Weil ich meine, gerade TrainerInnen und VerhaltensberaterInnen sind ja extrem wichtig für die Gesamtgesundheit des Tieres, ne? Weil ja, Psychosomatik gibt es durchaus auch beim Tier, ne? Und psychische Erkrankungen in Anführungszeichen, beziehungsweise psychische Probleme, verhaltensmedizinische Probleme, die haben oft, entweder sind sie die Folge von pathologischen Prozessen im Körper, also Krankheitsprozessen im Körper, oder sie lösen tatsächlich auch Krankheitsprozesse im Körper aus. Und wenn wir da nicht Hand in Hand arbeiten und eben jeder sein Fachgebiet abdeckt und gut bearbeitet, dann kommen wir am Ende des Tages nicht zum Ziel, ne?
Genau, und so besteht ja die Möglichkeit, quasi aus allen Blicken und aus allen Blickwinkeln die Gesundheit so gut wie möglich zu unterstützen. Mein Podcast heißt ja wissenschaftlich ganzheitlich und das ist für mich auch eben die Ganzheitlichkeit, die ich als sinnvoll erachte. Also nicht im Sinne von, wir machen hier irgendwas mit Schwingungen, sondern wir gucken uns ihr Körper, Umwelt, Mensch-Tier-System an.
Ernährung. Also wirklich alles. Ja, ganz wichtig. Und es gibt ganz, ganz tolle TrainerInnen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Da macht das dann auch wirklich Spaß, wenn man da so zusammen dran rumpuzzelt. Natürlich muss man sagen, man hat jetzt in der Praxis nicht die Zeit, jeden Abend mit 5 TrainerInnen noch eine Stunde zu sprechen. Aber es sind ja auch die Sonderfälle, in denen das nötig ist. Also es ist ja nicht so, dass jedes Tier da irgendwie so eine Baustelle noch mit sich bringt. Und da sollte man sich dann bei den Tieren, bei denen es durchaus der Fall ist und wo eben was im Raum steht, was vielleicht auch nicht nur das Körperliche betrifft, sollte man auf jeden Fall dann Hand in Hand arbeiten. Und als Tierarzt, Tierärztin nicht so arrogant sein, zu sagen, ich gebe jetzt 100 Trainingstipps, weil das ist nicht unsere Kompetenz. Und andersrum natürlich als Trainer oder Trainerin nicht sagen, okay, ich empfehle euch jetzt, mach auf jeden Fall das und das und gib dieses Medikament, weil das ist auch nicht deren Kompetenz. Dafür gibt es eben das eine oder das andere. Das ist wichtig.
Oder besser noch, Therapien abzusetzen.
Oh ja, das ist auch krass, ja.
Und davor Angst zu machen.
Ja, ganz klasse. Und genauso sollte man aber als Tierarzt eben auch nicht den Trainer schlecht reden, ne? Oder ins Physiogeschehen reinreden oder ins Osteogeschehen oder wie auch immer. Also das alles, jeder Schuster bleibt bei deinen Leisten und redet miteinander und dann funktioniert das auch alles.
Exakt. Und dann lass uns mal rüber switchen auf die Seite der Tierbesitzenden. Was wünschst du dir aus Tierärztesicht am meisten von den Tiermenschen? Also wo sagst du, das ist der Punkt, da wäre ich total happy, wenn das die Tiermenschen einfach auf dem Schirm hätten?
Also ich glaube, meine zwei allerliebsten Lieblingspunkte an Besitzenden sind erstens Vertrauen. Also wenn sie dem, was wir tun, vertrauen. Das ist nämlich einfach das A und O, weil da gibt es ganz viel Misstrauen, was auch durch gewisse Social-Media-Präsenzen gefördert wird leider. Und Nummer 2 ist, dass die Leute sich ihrer finanziellen und zeitlichen Verantwortung bewusst sind, weil wir TierärztInnen sind nicht diejenigen, die das Tier angeschafft haben. Wir müssen im Fall einer Erkrankung müssen wir helfen, aber es ist nicht unsere Verantwortung, dass finanziell vorgesorgt wird und es ist auch nicht unsere Verantwortung, den Aufwand letztlich zu tragen, den gegebenenfalls eine Therapie mit sich zieht. Das heißt, das sind die Verantwortungen der Tierbesitzenden und darüber sollten sie sich im Klaren sein. Das ist einfach einmal ganz klar gesagt an dieser Stelle. Hier Preisdiskussionen und so weiter, Einfach nein, das ist nicht unser Job. Wir können auch nichts für die meisten Preise. Wir haben die GOT, wir haben ganz viele Ausgaben und so weiter. Da müssen wir ja jetzt hier auch nicht drüber reden, großartig. Da gibt es ja extrem viel Infomaterial zu, auch auf Social Media, ganz viel Aufklärung. Also Preise sind halt da, sie sind so, wie sie sind. Wir können sie weitestgehend nicht wirklich ändern und beeinflussen, wenn wir überleben wollen in unserem Job. Und ja, deswegen optimalerweise Versicherungen oder eben extrem große Rücklagen. Das ist einfach wichtig, wenn man ein Tier hat. Also wir haben halt nicht das Glück, dass unsere Tiere wie unsere Kinder krankenversichert sind. Also automatisch, wenn sie auf die Welt kommen. Das ist halt einfach in der Humanmedizin ein ganz riesiges Glück, was wir auch oft nicht zu schätzen wissen. Und bei Tieren ist das halt nicht so. Das heißt, da muss man einfach selber was dafür tun, dass diese Absicherung da ist. Und das sollte man von Tag 1 an tun.
Genau, und das ist was, das steht so weit oben auf unserer Green Flag List, dafür zu sorgen als verantwortungsvoller Tierbesitzender, weil das tatsächlich für uns Tierärzte ein Riesenpunkt ist. Also ich erinnere mich an manch schlaflose Nacht, die ich darüber mir nachgedacht habe, wie das ist, wenn die Therapie zu Hause nicht umgesetzt wird, weil die zeitliche Kapazität da war. Oder ich kann es mal verraten, es ist ein ziemlicher Scheißgefühl, wenn du sagst, okay, das und das müsste jetzt gemacht werden, um dem Tier zu helfen, vielleicht im Rahmen von Physiotherapie, und dein Gegenüber steht da einfach und sagt, ja, nee, das kann ich jetzt nicht umsetzen. Und
ja.
Also es gab so Situationen, wo ich gedacht habe, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann mir keine Alternative rausleihen, weil das ist das, was benötigt wird. Und eben auch diese Sachen mit finanziell. Also wir haben auch damals in der Praxis schon versucht, dann zumindest auch in einem geringen finanziellen Rahmen so gut wie möglich zu helfen. Aber also wenn dann 20 Euro da sind, können wir die auch nicht ins City decken. Also
muss nicht immer der Porsche an Diagnostik und Therapie sein. Also es muss ja nicht immer das Nonplusultra sein, aber auch die nicht optimalen Lösungen kosten Geld letztlich. Also sogar das Einschläfern kostet Geld, so schlimm das jetzt gerade klingt. Aber es muss einfach da sein, das Geld muss da sein. Das ist einfach so, Tiere sind ein Luxus. Auch wenn es natürlich schön wäre, wenn es anders wäre, ganz klar. Aber natürlich versucht man da auch den Besitzenden total entgegenzukommen, wie es eben möglich geht. Also möglich ist, wie es die Möglichkeiten gibt. Aber es ist halt einfach begrenzt. Und gerade auch das mit der zeitlichen Verantwortung oder auch der Verantwortung für zum Beispiel Medical Training, also Behandlungstraining. Wenn das Tier keine Tabletten nimmt, dann kann es sein, dass es daran stirbt. Punkt. Weil die Medikamente nicht gegeben werden können. Gerade meine Herzpatienten, die brauchen teilweise 4-mal am Tag Tabletten. Das ist halt so. Das lässt sich nicht anders machen. Die Oma braucht auch 5-mal am Tag Tabletten, weil sie herzkrank ist. Und den Tieren kann es darunter total gut gehen. Und es gibt nichts, was trauriger ist, als wenn die Therapie nicht mehr funktioniert, weil das Tier die Tabletten verweigert. Ist natürlich was ganz anderes, wenn das Tier generell nicht mehr frisst und die Lebensqualität nicht mehr da ist. Dann ist natürlich sowieso der Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Aber wenn es dem Tier eigentlich gut geht, aber die Menschen die Tabletten nicht reinkriegen, das tut so weh als Tierärztin.
Auch tatsächlich an diagnostischen Möglichkeiten. Also sie haben viele Patienten, denen können sie nicht richtig helfen, weil einfach so viel nicht umsetzbar ist, wenn die Tiere nicht handelbar sind.
Und es ist ganz klar, dass das auch Grenzen hat, ne? Ganz klar. Und es ist auch gar nicht Perfektion verlangt. Kein Tier muss auf dem Tisch liegen und sich zu Tode freuen, dass es beim Tierarzt ist. Das muss nicht sein. Das muss halt nur irgendwie gerade im häuslichen Umfeld handelbar sein und in der Praxis auch einigermaßen zu untersuchen, ohne dass man es jedes Mal dafür in Narkose legen muss, weil das ja wiederum dann auch gewisse Risiken birgt, je nach Patient. Also ganz großes Appell, Medical Training zu machen. Wir verurteilen niemanden, dessen Hund oder Katze sich beim Tierarzt in Anführungszeichen nicht gut benimmt. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht einfach nur darum, ja, dass man sieht, dass das Bewusstsein dafür da ist, dass dem Tier irgendwie geholfen werden könnte durch Medical Training. Das ist für mich eigentlich alles. Und es gibt Tiere, bei denen ist das viel einfacher zu erreichen, dass das Tier total sich gut behandeln lässt, und Tiere, bei denen ist das viel schwieriger. Also absolut fein, absolut verständlich. Aber grundsätzlich ist es halt nicht unsere Verantwortung, dass sich das Tier untersuchen lässt. Es ist mit unserer Verantwortung, in dem, wie wir das Tier handeln, aber es ist nicht nur unsere Verantwortung. Und unsere, ja, ich habe etliche Bisswunden in meiner Karriere schon gehabt und Kratzwunden, trotz meiner Meinung nach sehr gutem Handling, weil ich diesbezüglich auch weitergebildet bin. Aber dieses Risiko kann man tatsächlich minimieren, indem man eben, ja, Vorsichtsmaßnahmen trifft und das Tier versucht zu trainieren.
Genau, und eben wichtig, wie du gesagt hast, es muss sich niemand dafür schämen, wenn das nicht so funktioniert. Aber es ist toll, wenn es als Thema wahrgenommen wird,
genau,
und dann kleinschrittig versucht wird, vielleicht auch mit Zuhilfenahme von Spezialistinnen daran zu arbeiten und es zu verbessern. Bei mir steht noch ganz weit oben auf meiner Green Flag für den Traumtierbesitzenden, dass sie sich schlau machen und die Bedürfnisse des Tieres gut kennen.
Mhm.
Manchmal habe ich das Gefühl, Manche Menschen stellen sich vor, ah ja, ich schaffe mir eine Katze an, dann kann ich die nicht streicheln, wenn ich Lust habe. Und es reicht, wenn ich ihr morgens einmal einen Napf dahin stelle. Also wo so gar keine Vorstellung davon da ist, dass da sehr viel drum gemacht werden muss.
Ja, ich glaube, bei Katzen noch viel schlimmer als bei Hunden. Also ich glaube, die meisten Hundebesitzenden wissen so ein bisschen, wie so ein Hund gehalten werden sollte. Die meisten.
Genau. Und dann für beide, also Hunde- und Katzenmenschen, wünsche ich mir, dass ein bisschen Lernen investiert wird darin, was ist ein Symptom und was ist normal? Und vielleicht auch so ein besseres Bauchgefühl, was ist ein Notfall und was nicht?
Also ja, tatsächlich ist so ein Erste-Hilfe-Kurs vielleicht keine schlechte Idee für die allermeisten.
Man sieht als Tierarzt Dimensionen von, oh Gott, mein Hund verblutet und man findet die Wunde nicht, weil sie so klein ist, zu, ach ja, das ist gar nicht schlimm. Und du siehst das Tier an und denkst, oh mein Gott, es ist seit Monaten chronisch krank, warum ist es nicht aufgefallen?
Absolut, so das Mittelmaß fehlt oft ein bisschen. Auch da, also gerade bei den Leuten, die einmal zu oft zum Tierarzt rennen, das würde ich niemals verurteilen, weil ich das total verstehe letztlich, dass man sich Sorgen macht. Also lieber 5-mal zu oft, unnötig vorbeigekommen. Die Leute schämen sich dann immer total und ich sage immer, hier ist doch wurscht, ist doch gut, das ist alles gut, jetzt wir freuen uns doch. Also lieber ein 2-Minuten-Termin, nachdem man sagen kann, hier, Sie können wieder heim, ist alles fein, der dann auch meistens nicht großartig viel kostet, als irgendwie was verpasst, weil diese verpasste Situation ist die schlimmste. Also
genau, und das ist ja auch was, was du zum Beispiel oft auf deinem Insta-Kanal kommunizierst, dieses regelmäßige Check-up-Termine wahrnehmen, zwischendurch mal drauf gucken lassen, weil natürlich gucken wir durch das Vorwissen noch mit ein bisschen anderer Brille drauf und können dann auch mal Symptome erkennen, die subtiler sind für die Tierbesitzenden. Und andersrum ist es wichtig eben, dass die Tierbesitzenden die Tiere zu Hause gut beobachten, weil eine Katze, die zu Hause eine Schmerzhaltung einnimmt oder der Hund, der einmal die Woche erbricht, das sieht man ja nicht zwangsläufig in der allgemeinen Untersuchung.
Ganz genau, das stimmt. Da ist wieder Teamwork gefragt.
Genau.
Und wir können, das ist auch ganz wichtig, auch hier wieder Thema Kommunikation, wir können nicht hell sehen. Das heißt, wir müssen wirklich, wir fragen am Anfang auch ganz viele Fragen, die vielleicht auch ein bisschen nervig sind, aber wir versuchen uns da so topfschlagenmäßig so ein bisschen in die richtige Richtung vorzuarbeiten, was das Tier haben könnte. Und wenn diese Fragen nicht beantwortet werden, zum Beispiel, frisst das Tier denn gut? Ja, weiß nicht, eigentlich wie immer, aber vielleicht auch nicht, so ungefähr, dann können wir da nicht so viel rausschließen. Und manchmal wird einem so ein kleiner Vorwurf gemacht, so von wegen, ja, das Tier bricht ja immer noch, aber man hat nie gesagt, dass das Tier gebrochen hat. Also so prinzipiell ist wichtig, wirklich alles an Informationen zu geben. Am besten natürlich gebündelt, aber sich vor dem Tierarztbesuch optimalerweise schon Gedanken darüber machen, was sind die Symptome, über die ich sprechen möchte, seit wann sind die da, wie schwerwiegend sind die und so weiter und so fort. Und das dann kommunizieren, damit wir eben letztlich auch wirklich mit den Infos das machen können, was wir machen.
Genau, und das hatten wir jetzt ja gerade quasi schon von der Tierarztseite, also dieses Vertrauen auf Augenhöhe kommunizieren, ist sicherlich ein Punkt, der von beiden Seiten gegeben sein darf. Und was ich mir wünsche, ist auch eine wertschätzende Kommunikation trotz emotionaler Belastung. Also wir wissen natürlich, dass das total dramatisch ist, dass für die meisten Menschen auch die Tiere Familienmitglieder sind und dass man sich Sorgen macht, dass man gestresst ist. Angst hat. Aber es sollte zumindest in einem Rahmen sein, dass man trotzdem noch fair kommuniziert und es nicht in ein Anschreien, Anpödeln
verwandelt. Ich vermute, dass deine Hörerschaft wahrscheinlich da nicht so anfällig für ist, aber man wird als Tierarzt schon häufig angeschrien und beleidigt und denkt sich dann auch so ein bisschen, was ist hier gerade los? Also von daher vielleicht zumindest das Umfeld auch ein bisschen sensibilisieren dafür, dass auch wir gerne normal miteinander reden und ja, ungern angeschrien werden, wenn wir eigentlich schon alles geben in unserem Job.
Und dann landen wir quasi am Ende auch schon wieder beim Thema Dogmatismus ist nicht gut. Das heißt, auch eingefahrene Meinungen auf Seiten von Hunde- und Katzenmenschen, die ins Dogmatische bis Religiöse landen, also dieses Ablehnung von jedweden Medikamenten, religiöse Ansichten zum Thema Fütterung und. Also ich habe das Gefühl, wir können dann auch gar nicht helfen. Und manchmal ärgert es mich, weil ich denke, naja, irgendwie scheint das, was sie irgendwo Social Media oder in irgendwie bei schwurbeligen Firmen von Naturprodukten oder Futterherstellern mitgenommen haben als Info, es scheint ja nicht zu funktionieren, weil sie sind trotzdem bei uns, weil irgendwas nicht funktioniert. Aber solange so dogmatisch verblieben wird, können wir ja gar nicht helfen und was. Also ne, dann fehlt das Vertrauen, es wird nicht das umgesetzt, was wir sagen. Das macht es sehr, sehr schwierig.
Und bei diesem Thema, die böse Chemie, ich habe das wirklich bei jedem Instagram-Post, den ich mache, sei es geht um Fütterung, wo ich ja ganz wenig zu poste, außer jegliche Fütterungsform ist okay, solange sie bedarfsdeckend ist. Und allein unter diesem Post steht dann schon, es darf aber keine Chemie drin sein. Und ich denke mal, worüber reden diese Menschen überhaupt? Also was stellen sie sich unter Chemie vor? Denken sie, da werden irgendwelche bunten Flüssigkeiten ineinander gekippt und dann entsteht eine Dose mit Futter? Also alles ist Chemie letztlich. Alles.
Genau, alles.
Und es ist ja auch auf den Futtermitteln beispielsweise perfekt deklariert, was da drin ist. Und da ist jetzt keine Atomkraft oder so drin. Also ich verstehe mal gar nicht, worauf diese Leute genau hinaus wollen. Und das Ding ist, wissen es auch nicht. Also die reden halt nur irgendwas nach, was sie irgendwo lesen und haben dann ganz viel Angst vor Chemie. Genau wie bei entsprechenden Antiparasitika, also Medikamenten, die natürlich irgendwie hergestellt werden. Aber diese Medikamente sind genauso in Anführungszeichen Chemie wie eine Tinktur aus Kamille, die auf eine Wunde geschmiert wird. Chemie ist. Und es ist ja vollkommen fein, wenn man eine gewisse Vorsicht und Skepsis gewissen Medikamenten gegenüber hat. Ne? Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Man sollte auch Nebenwirkungen und so weiter nicht beschönigen, weil überall, wo eine Wirkung ist, kann auch eine Nebenwirkung sein, über die man gegebenenfalls auch aufklären sollte. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir TierärztInnen das nicht auf dem Schirm haben, dass gewisse Medikamente gewisse Nebenwirkungen haben können und wie sie deswegen auch sehr gezielt einsetzen, in der Regel. Also die meisten von uns, ne, gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber generell immer diese Panik vor der großen Chemie. Also man dürfte erst einmal sagen, wovor habe ich überhaupt Angst? Vor welchen Stoffen habe ich Angst? Was meine ich mit Chemie? Und dann können wir reden. Dann können wir über Dinge reden und vielleicht auch bei Dingen zustimmen oder bei Dingen sagen, nee, das macht jetzt keinen Sinn, was sie sagen. Aber diese polemischen Grundsatzsätze, die können wir uns halt sparen. Die bringen niemandem irgendwas.
Und da fällt mir noch ein Punkt auf unserer Tierarztpraxis-Green-Flag-Liste, der für mich so selbstverständlich ist, dass ich ihn vergessen habe, ist eigentlich, dass die kompetenten KollegInnen ja auch Medikamente so viel wie nötig, so wenig wie möglich einsetzen. Also keine seriöse Tierarztpraxis verschreibt das Antibiotikum, wenn es nicht nötig ist.
Korrekt.
Oder schmeißt mal eben so Cortison da rein, wenn es ohne ginge. Also
man muss ja leider sagen, es gibt genug KollegInnen, die das machen, aber da sind wir ja wieder beim Thema Therapien erklären. Wenn ich dem Besitzer, der Besitzerin nicht erklären kann, warum ich jetzt Cortison einsetze, warum ich jetzt ein Antibiotikum einsetze, dann sollte ich es nicht machen. Punkt.
Aber wenn ich es genug begründen kann,
kann es uns
geglaubt werden, dass es durchaus mal notwendig sein kann.
100%. Das sind nämlich ganz wichtige Medikamente, wenn man sie dosiert einsetzt und genau in den Fällen, in denen sie gebraucht werden.
Und beim Thema Medikamente, die Zuhörerschaft hat das wahrscheinlich schon ein paar Mal von mir gehört, den Satz. Es ist einfach, das ist so mein Trigger, wenn ich das höre, dass wenn aus Angst vor der Chemie in den Beratungen mit den Allergikern das gesagt wird, aber ich will nicht immer diese juckreizlindernden Medikamente geben.
Ja.
Dann denke ich mir manchmal, aber wenn das jetzt zum Beispiel eine Umgebungsallergie ist, wo wir die Allergene, also wir können nicht verhindern, dass die Birkenpolle durchs Fenster fliegt und dein Tier massiven Juckreiz hat.
Also meine Mama ist Asthmatikerin. Wenn die ihre böse Chemie in Form von Asthmaspray nicht hätte, dann wäre die nicht mehr unter uns. Also die kann ja die Trigger nicht alle komplett loswerden. Und trotz auch die Sensibilisierung und allem, was man so tun kann, wenn man Glück hat und es ist zum Beispiel einfach nur eine Futtermittelunverträglichkeit oder Allergie, ne, je nachdem, was es am Ende ist, und man stellt das alles um und optimiert das, dann kann man natürlich vielleicht alle Medikamente absetzen. Aber wenn es halt Umweltallergene sind und man mit Desensibilisierung nicht weiterkommt, dann ist es doch glorreich, dass wir dem Tier helfen können. Dann ist doch mega, dass es Menschen gibt, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Medikamente zu entwickeln, die das Tierleid in dem Fall beenden.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass auch so ein bisschen, so eine verzerrte Wahrnehmung dafür da ist. Also wie so eine verzerrte Empathie für die Tiere. Auch so Sachen mit, wenn im Röntgenbild gesehen wird, dass massive Wurzelschäden an den Zähnen da sind, dann manche Menschen immer noch glauben, die Katze hat keine Zahnschmerzen.
Ja,
oder
voll.
Dass sie sich nicht vorstellen können, wenn das Tier vor Juckreiz nicht schlafen kann, dass es vielleicht besser ist, da Medikamente zu bekommen.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt, dass unsere Tiere unfassbar tough sind. So eine Hündin nach dem Kaiserschnitt läuft am Abend nach Hause und hat ihre Babys dann dabei. Und pflegt die und liegt da mit ihrer riesigen Wunde und macht ihr Ding und kann Gassi gehen und so weiter und so fort. Also ich nach meinem Kaiserschnitt lag erst mal 3 Tage rum und war quasi kaum in der Lage aufzustehen. Also jetzt mal ganz im Vergleich, die sind so viel tougher als wir. Das muss man einfach sagen. Also das kann man nicht, man kann die in dem Sinne nicht vermenschlichen. Man kann nicht sagen, die zeigen wenig Symptome, die haben keine Schmerzen, die haben Schmerzen.
Genau, man darf nur lernen, wie man es erkennt. Und dann werden wir wieder, was ich am Anfang, als ich gesagt habe, ich wünsche mir, dass ich schlau gemacht wird, was Symptom ist und was nicht.
Absolut. Also einfach das eigene Tier ernst nehmen, das ist ganz, ganz wichtig.
Genau, das ist doch fast ein schöner Abschluss. Und ja, sehr weil schön. Dir diese Wissensvermittlung so am Herzen liegt, hast du ja noch ein ganz besonderes Projekt gestartet. Das ist ja quasi der Punkt, wie wir jetzt zueinander gekommen sind. Erzähl doch noch mal ein bisschen was über deine Akademie, Kim.
Ja, ich habe eine Online-Akademie gegründet. Das war so ein bisschen meine Schwangerschaftsbeschäftigungstherapie, weil ich nicht mehr in der Praxis stehen durfte. Und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich mal das Projekt machen, was ich die ganze Zeit schon vorhatte. Ich gründe eine Online-Akademie. Und in dieser Online-Akademie gibt es Tiermedizinwissen, also quasi Fachwissen, welches von TierärztInnen bereitgestellt wird und sich aber an TierbesitzerInnen richtet. Gerade weil ich ja weiß, dass viele Besitzer sich wirklich sehr, sehr gerne informieren wollen und es da oft nicht so einfach ist, rauszufinden, wo man sich jetzt wirklich gut informieren kann, ja, habe ich diese Kurse gestartet und die wachsen auch immer weiter. Also du wirst ja auch ein Modul gestalten zum Thema Allergie. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Genau, und das sind weitestgehend, es gibt auch mal Live-Veranstaltungen, aber die meisten Module kann man sich remote ja, kaufen und dann anschauen zu günstigen Preisen, damit es auch wirklich für jeden zugänglich ist. Und ja, kann sich dann zu den Diagnosen des eigenen Tieres ein bisschen fortbilden. Auch als Hundetrainer oder Hundetrainerin ist es sicherlich sinnvoll, sich da ein bisschen einzulesen. Und bis jetzt habe ich da wahnsinnig tolle BesitzerInnen kennengelernt über diese Module, mit denen ich auch wirklich in engem Austausch bin. Es ist wichtig, es ist keine Zweitmeinungsplattform, also zum eigenen Tier darf man per se keine Fragen stellen, sondern wenn, dann eben zu Grundsatzverständnisfragen zur Diagnose des eigenen Tieres. Aber das Feedback ist bis jetzt zum Glück sehr, sehr positiv, worüber ich mich sehr freue.
Und das passt, finde ich, auch super nochmal in das heutige Thema, weil es ja für beide Seiten eine super Win-Win-Situation ist. Das heißt, die Tiermenschen können einfach noch mehr verstehen und mehr lernen, warum was gemacht wird. Das erleichtert die Mitarbeit mit den Kolleginnen. Mhm. Die haben vielleicht nicht Zeit, einen 2-Stunden-Vortrag über die Erkrankung zu halten.
Ja, die sind schon sehr deep.
Also das ist ja einfach eine wunderbare Ergänzung sozusagen für beide Seiten.
Ja, freut mich total. Genau deswegen habe ich es auch gestartet, weil ich in der Praxis ganz oft so diese Endgegnerkunden abbekommen habe, denen man eben ganz viel erklären muss, weil die ganz schlau sind und ganz motiviert sind. Und ich mache das total gerne, mit denen darüber zu sprechen, letztlich über alles, was wir so diagnostizieren können. Und ich fuchse mich da selber eben auch gerne dann noch tiefer ein, ne? Weil es ist ja nicht so, dass wir als TierärztInnen über jede Diagnose immer alles ad hoc auswendig wissen, was es so zu wissen gibt. Und durch diese Vorbereitung vor den Modulen komme ich da selber in die ganzen Themen auch nochmal tiefer rein und kann dann auch wiederum mehr Besitzern in der Praxis auch damit helfen. Und ja, ich denke, ich profitiere da auch total von. Also es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich bin total froh, dass es echt einige Leute annehmen, weil dafür ist es da. Also am Ende soll das Ganze eben die Tiergesundheit verbessern und den Leuten vielleicht auch so ein bisschen dieses Hilflosigkeitsgefühl nehmen, was sie oft haben, gerade wenn sie von einem Tierarzt zu Besuch kommen und da nicht gut aufgeklärt wurden.
Je mehr man weiß, auch als Tiermensch, desto mehr Kompetenz hat man ja auch dann bewusst eine passende Entscheidung für sein Tier zu treffen, sei es jetzt, ne, machen wir noch, was machen wir an Therapie oder machen wir nochmal andere Diagnostik und.
Voll, welche Möglichkeiten gibt es einfach, ne? Und das ist dann tatsächlich, ich finde, das ist wirklich ein gutes Fazit für diesen Podcast. Die Entscheidung liegt am Ende des Tages beim Tierbesitzer und der Tierbesitzerin. Wir können keine Entscheidungen vorwegnehmen, es sei denn, es ist irgendwas total tierschutzrelevantes. Das kommt dabei ja Gott sei Dank wirklich sehr, sehr selten vor und garantiert nicht in deiner Hörerschaft. Also die Verantwortung zum eigenen Tier liegt bei den Tierbesitzenden und die Entscheidungsgewalt liegt auch bei den Tierbesitzenden. Also wir geben nur Tipps, Ratschläge und Ideen und die Entscheidung treffen am Ende die Besitzer. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig zu betonen, dass man da auch nie sich in irgendeine Ecke drängen lässt, sondern dass es das eigene Tier ist, bei dem man aufs eigene Bauchgefühl und eben optimalerweise auf die eigenen gewonnenen Kompetenzen hören sollte. Und natürlich auch den Tierarzt, die Tierärztin des Vertrauens, wenn man da ein gutes Verhältnis hat.
Ich danke dir total, dass du heute hier warst und freue mich
für die Einladung,
das Modul für dich fertig zu machen bis zum Sommer und hören uns sicherlich zwischendurch nochmal wieder. Die Infos zu Kims Account und zur Akademie findet ihr natürlich dann in den Shownotes. Dann kann jeder schon mal reinschauen, ob was Passendes dabei ist.
Super, danke für das schöne Gespräch.
Sehr gerne und bis dann.
Bis dann.